Deutschlandfunk. Der Tag.
Angst, Unsicherheit und die bange Frage, wann die nächste Rakete einschlägt, wann die nächste Bombe explodiert, das ist gerade Alltag für Hunderttausende von Menschen im Norden von Syrien. Viele sind schon vor der türkischen Invasion geflohen. Und niemand kann sagen, ob auf den wackeligen Waffenstillstand nicht schon bald die nächste Angriffswelle der türkischen Streitkräfte folgen wird.
Wir glauben nicht, dass ein Angriff auf kurdische Einheiten oder kurdische Milizen völkerrechtlich legitimiert ist oder auch legitimierbar. Und wenn es keine Grundlage im Völkerrecht gibt für eine solche Invasion, dann ist sie auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht.
Auch wenn er sich hier etwas windet, im ZDF hat Außenminister Heiko Maas gesagt, was andere noch viel deutlicher ausgesprochen haben. Mit dem Einmarsch in Syrien bricht die Türkei das Völkerrecht. Präsident Erdogan führt in Syrien einen Angriffskrieg. Die Frage ist nur, was folgt daraus für die Bundesregierung, für die europäischen Partner? Der Vorwurf: viel zu wenig. So sieht es zum Beispiel Claudia Roth von den Grünen.
Es ist eine Katastrophe, dass die Europäische Union in dieser Frage faktisch handlungsunfähig ist. Sie macht windelweiche Erklärungen, aber sie hat nicht eine gemeinsame Position eingenommen gegen eine völkerrechtswidrige Invasion, gegen den Versuch einer ethnischen Vertreibung von 2 Millionen Menschen.
Belässt es die Bundesregierung im europäischen Konzert einmal mehr, also bei Appellen und bei Mahnungen, oder übt sie Druck aus auf den NATO-Partner Türkei? Klären wir gleich mit unserem außenpolitischen Korrespondenten Klaus Remme. Außerdem sprechen wir darüber, warum viele Unternehmen der Wohnungswirtschaft und warum die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus Sturm laufen gegen den geplanten Mietenstopp in der Hauptstadt. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Man könnte Waffenlieferungen an die Türkei vollständig stoppen. Man könnte auf Bürgschaften für Geschäfte mit türkischen Unternehmen verzichten. Man könnte Wirtschaftssanktionen verhängen. Viele Vorschläge werden jetzt gemacht, um Druck auf die Türkei auszuüben. Denn eines ist inzwischen klar, ob Regierung oder Opposition, in Berlin betrachtet man die türkische Militäroffensive nicht als legitimen Akt der Selbstverteidigung, wie Ankara ja behauptet, sondern als völkerrechtswidrigen Krieg. So hat es mir mein Kollege Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio beschrieben.
Ja, das ist so, über die Parteigrenzen hinweg. Und es ist interessant, es ist nicht das erste Mal, dass man sich hier fragt, ob das, was die Türken tun mit Blick auf die Kurden, völkerrechtswidrig ist, ja oder nein. Und da war es schon in der Vergangenheit so, dass es eine wahrnehmbare Differenz gab zwischen der Bundesregierung einerseits, die sehr viel vorsichtiger formulierte, und allen Parteien, ich nehme jetzt mal die AfD raus, im Parlament, die in der Hinsicht eine klarere Sprache pflegten und von einem Völkerrechtsbruch sprachen. Dieses Mal, spätestens seit dem Auftritt von Heiko Maas, dem Bundesaußenminister, gestern Abend bei Berlin Direkt, ist das anders. Nicht völkerrechtlich legitimiert und auch nicht legitimierbar, sagte Maas in dieser Sendung. Und insofern scheint mir da ein Konsens zu herrschen.
Und wenn das so ist, kann man dann auch für die Bundesregierung sagen, sie hat das von Anfang an mit dem nötigen Nachdruck auch klargemacht, dass sie diese Militäroffensive sehr kritisch sieht und eigentlich im Grunde genommen für einen Fehler.
Nötiger Nachdruck, was ist das? Die Bundesregierung setzt sich da natürlich schnell und gerne auf die europäische Ebene. Nichts ist angenehmer, als einen gemeinsamen EU-Standpunkt zu formulieren und diesen nach außen zu tragen. Und es war Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, heute Vormittag in Berlin. Er war zu Gast bei einer Tagung der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und er kam genau auf diesen Punkt zu sprechen. Und er sagte, wir sind einfach nicht handlungsfähig, wenn ein Staat wie Ungarn vor Beginn der Offensive eine gemeinsame Verurteilung, eine Warnung an die Türken verhindert und dann das, was passiert ist, und wir können das ja nun alle im Fernsehen sehen, die Folge ist. Asselborn hatte übrigens eine interessante Wortwahl zu dem, was hier passiert ist. Hören wir mal kurz rein.
Diese militärische Invasion hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Es handelt sich um eine Vergewaltigung des internationalen Rechts durch eine missbräuchliche Auslegung des Artikels 51 der Charta der Vereinten Nationen.
Jean Asselborn, so wie wir ihn kennen. Ja. Genau. Und da habe ich schnell mal nachgeschlagen. Also wie ist denn das eigentlich formuliert? Artikel 51 der UN-Charta. Und da steht eben, die Vereinten Nationen erkennen allen Mitgliedern das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung zu. Dieses Recht darf ein Mitgliedstaat aber nur dann ausüben, wenn es zu einem bewaffneten Angriff kommt oder gekommen ist. Und genau das, so argumentiert nicht nur Asselborn, ist hier nicht der Fall.
Also wir halten mal fest, die Türkei sieht das als gegeben an und hält das für einen Akt der Selbstverteidigung. Die Bundesregierung und die EU insgesamt, auf so viel kann man sich dann wahrscheinlich verständigen, sieht das anders. Nun ist die Türkei, Klaus, ja Wirtschaftspartner für Deutschland beispielsweise, aber auch natürlich in der EU. Es ist politischer Partner, zum Beispiel mit dem Flüchtlingsabkommen, mit dem heiklen. Türkei ist NATO-Partner. Ist das nicht ganz klar, dass es sehr schwierig ist, gegenüber einem solchen Partner in verschiedenen Hinsichten da eine Haltung einzunehmen, wenn diese Militäroffensive dann vonstatten geht? Die dritte ist es ja insgesamt sogar.
Ja, und das erklärt die Differenz, die ich eben gerade erwähnte, dass Parlamentarier in der Hinsicht sehr viel freier sprechen können als eine Bundesregierung oder aber verantwortliche Ministerien wie Peter Altmaier etwa oder Heiko Maas, die genau das, was du da gerade gesagt hast, ins Kalkül nehmen müssen. Und es sind nicht nur wirtschaftliche Interessen. Habe gesehen, gestern Abend, als Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz bei Anne Will war, sagte er, ja, natürlich, viele Kritikpunkte am Vorgehen der Türkei. Aber was hilft es, wenn wir sie mit deutlicher Verurteilung, mit einer Politik, die Gesichtswahrung jetzt nicht mehr als Kriterium anerkennt, dazu bringen, dass die Türken fortan nur noch auf Putin starren und sämtliche Kooperationen mit dem Westen als vergeblich betrachten.
Muss man dann, wenn man das ernst nimmt, was Wolfgang Ischinger gesagt hat, muss man dann sagen, also die Bundesregierung hat das klar verurteilt von Anfang an. Sie ist jetzt sehr klar, dass es aus ihrer Sicht ein Völkerrechtsbruch ist. Und sie hat immerhin, müsste man dann sagen, die Lieferung von Waffen und Rüstungsgütern jetzt ein Stück weit eingeschränkt. Ist das also eine ganz pragmatische, realistische Linie? Oder haben die Kritiker recht, die sagen, also wirklich viel zu wenig, da muss mehr Druck kommen, da muss mehr passieren?
Ja, beides geht zusammen. Es ist pragmatisch und es ist zu wenig. Gerade auch diese Frage der Rüstungsexporte ist ja so ein bisschen schwammig. Ja, also es wurde gesagt, wir werden keine neuen Genehmigungen mehr aussprechen. Und als Rolf Mützenich heute Morgen bei uns die Frage gestellt wurde, ja, wie ist denn das mit den Aufträgen, die bereits genehmigt worden sind? Werden die denn dann ausgeliefert? Und na, da wurde es so ein bisschen weicher. Da wurde gesagt, na, da werden sich dann Herr Maas und Herr Altmaier nochmal zusammensetzen und mal gucken, was das für Aufträge sind. Und wenn sie denn zu Waffenlieferungen führen, die in Syrien eingesetzt werden können, dann würde das sicherlich nicht geschehen. Mein Zusatz, wenn dem nicht so ist, dann kann es zu Lieferungen kommen. Also selbst dieser Punkt ist mir etwas weich formuliert. Pragmatisch ist es immerhin.
Dann können wir von da eine Brücke zu Roderich Kiesewetter schlagen, dem CDU-Verteidigungs- und Außenpolitiker, der einen doch bemerkenswerten Vorstoß unternommen hat. Ich habe mir den O-Ton von Roderich Kiesewetter nochmal rausgesucht. Ich spiele uns mal vor.
Ich halte es für hochsinnvoll, dass die Europäische Union der Türkei ein Angebot macht, gemeinsam mit Russland, dass die EU sagt, sie sei bereit, mit einem internationalen Mandat, der Vereinten Nationen zum Beispiel, die Zone, die die Türkei gerade schafft, zu übernehmen und zu einer humanitären Schutzzone auszubauen. Es geht nicht nur um Soldaten, es geht um humanitäre Schutzzone. Und das bedeutet, dass wir auch zivile Krisennachsorge machen müssen. Und dazu brauchen sie aus europäischer Sicht, schätze ich, bestimmt 30.000 bis 40.000 Soldaten. Ist die EU dazu bereit? Wenn wir Europäer immer nur beklagen und lamentieren und anklagen und den türkischen Präsidenten beschimpfen, und aber es nicht uns gelingt, selber tätig zu werden. Ich erwarte von unserer Politik konstruktive Vorschläge. Wir aus dem Parlament machen solche. Der Aufbau einer Schutzzone, der militärisch abgesichert ist, ist eine ungeheure Anstrengung für Europas. Wenn wir aber nicht uns Europäer anstrengen, dann werden wir weiter zum Spielball und Zaungast.
Also war jetzt eine lange Passage, Klaus, aber ich wollte das mal in der ganzen Vollständigkeit halber hören. Was hältst du von diesem Vorschlag? Hat er irgendeine Chance, ernst genommen zu werden, geschweige denn Wirklichkeit zu werden?
Na, er erfährt zumindest relativ viel Aufmerksamkeit. Kiesewetter hat sich in der ARD heute Morgen geäußert. Und ich sehe das eigentlich als Fortsetzung dessen, was ich gestern Abend dann eben bei Anne Will gesehen habe. Denn man war sich ja parteiübergreifend einig darüber, dass dass die Europäer hier absolut machtlos sind, auch weil sie in den vergangenen Jahren so passiv gewesen sind und den Amerikanern allzu gern die Führungsarbeit zugewiesen haben. Bei der Veranstaltung heute Vormittag hier in Berlin hieß es, die Europäer laufen Gefahr, zu einer Rolle der Muppet-Show zu werden. Also wie Waldorf und Stettner oben auf dem Balkon zu sitzen, zu nörgeln, viel zu reden, aber wenig zu tun. Und ich glaube, diese Notlage ist erkannt. Und natürlich ist das probate Mittel, dann Vorschläge zu machen. Es gibt mit Blick auf den Vorschlag von Kiesewetter viele, wie sagen die Amerikaner, Ifs und Buts, hohe Hürden. Denn er hat selbst gesagt, wir brauchen dafür ein Mandat der Vereinten Nationen. Kann es das geben? Großes Fragezeichen. Gemeinsame Sache mit den Russen? Großes Fragezeichen. 30.000 bis 40.000 EU-Soldaten.
Noch größeres Fragezeichen. Also
doch ein erheblicher Anteil auch Bundeswehrsoldaten. Ist Deutschland, ist die deutsche Gesellschaft dazu bereit? Großes Fragezeichen.
Und ist die Türkei bereit zu einem Schritt, der ja bedeuten würde, dass sie die Kontrolle über diesen Streifen verliert und damit auch die Entscheidung darüber, ob die kurdische Selbstverwaltung dort in irgendeiner Form bestehen bleiben kann oder zerschlagen wird, wie sie es eigentlich möchte?
Ich glaube, wir haben geklärt, das wird also nicht morgen, nicht übermorgen und auch nicht nächsten Monat passieren. Und deswegen klang der Regierungssprecher heute Vormittag auch relativ entschieden, als ihnen die Frage gestellt wurde, ob denn Deutschland für so etwas Soldaten zur Verfügung stehen würde.
Das steht jetzt ja gar nicht zur Debatte. Was zur Debatte steht, ist, dass wir eine temporäre Waffenruhe haben, die natürlich nur ein Zwischenschritt sein kann, ein erster Zwischenschritt zu einer friedlichen Lösung dieses Konflikts. Und unsere Arbeit muss dahin gehen, dazu beizutragen, dass aus dieser Waffenruhe etwas Dauerhafteres wird, damit man den Weg des Dialogs und dann eben im nächsten Schritt auch der Rückkehr der vertriebenen Flüchtlinge, also der aus der Region Nordsyrien vertriebenen Flüchtlinge und so weiter, beschreiten kann.
Ich habe das jetzt auch mal so lange laufen lassen, um so ein bisschen die Tonlage der Bundesregierung wiederzugeben. Dieses Hoffen darauf, dass die Feuerpause länger dauert als bis Dienstagabend, daran klammert man sich ja in Berlin. Wie begründet diese Hoffnung ist, wieder ein Fragezeichen. In jedem Fall ist klar, das Heft des Handels hat man dann natürlich aus der Hand gegeben. Na, man hat es ja gar nicht gehabt. Also man kann in der Hinsicht wenig Einfluss nehmen, wenn man darauf hofft, dass Gespräche zwischen einem Putin und einem Erdogan morgen Abend Ergebnisse bringen. Das alles bleibt abzuwarten.
Also unterm Strich, Klaus, die Anzeichen für eine aktive, kraftvolle Politik seitens der Bundesregierung, seitens der Europäischen Union minimal.
Nicht vorhanden.
Wir beschreiten nun wirklich Neuland mit dem, worauf wir uns jetzt hier geeinigt haben. Viele andere reden darüber, in vielen anderen Städten, nicht nur in Deutschland. Wir machen es. Wir gehen jetzt diesen Weg und sagen, das, was wir bisher an gesetzlichen Möglichkeiten haben, um die Mieten zu regulieren, zu dämpfen, ist gut und richtig. Es gibt kein Instrument, was wir nicht anwenden in Berlin, aber wir wollen darüber hinausgehen.
Was Berlins regierender Bürgermeister da so feiert, ist für andere in der Hauptstadt ein rotes Tuch, der Mietendeckel für 5 Jahre, gerade beschlossen von der Koalition aus SPD, Linken und Grünen. Die Einigung also steht, aber der Streit über diesen Mietenstopp, der geht in aller Heftigkeit weiter. Das hat auch Claudia van Laak in unserem Landesstudio in Berlin verfolgt. Hallo Claudia.
Hallo.
Ist es noch schlimmer geworden, der Streit?
Es ist noch schlimmer geworden, zuletzt durch eine Pressekonferenz am Vormittag. Da hat sich nämlich ein Bündnis gegen den Mietendeckel zu Wort gemeldet. Das sind, ich glaube, 13.300 Unternehmen, speziell aus der Baubranche, aus der Wohnungsbaubranche, die gesagt haben, das ist die absolut politische Fehlentscheidung, die ihr da trefft, lieber Senat. Das bedeutet, die Investitionen werden einbrechen, Verunsicherung macht sich breit und das bedeutet auch einen Abschwung der Baukonjunktur in Berlin und man muss mit vielen Arbeitsplätzen rechnen, die diesem Mietendeckel zum Opfer fallen werden.
Jetzt haben wir alle in Erinnerung den Grundgedanken, das läuft ja schon eine Weile, die Debatte sowieso, aber dann auch die Eckpunkte und so weiter, das hat sich über Wochen jetzt gezogen. Wir haben in Erinnerung, die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen werden für 5 Jahre festgeschrieben, das war der Grundgedanke, das bleibt der Grundgedanke, jetzt hat sich die Koalition geeinigt. Der Entwurf liegt sozusagen auf dem Tisch und soll morgen nun im Senat verabschiedet werden. Aber warum entzündet sich der Streit jetzt so, weil es eben jetzt konkret wird, weil es morgen passieren soll? Oder was ist der Grund, dass sich jetzt alle nochmal so aufregen, die dagegen sind?
Ja, das ist klar, weil Dieses Einfrieren ist dann auch für 5 Jahre zum einen und dann auch noch rückwirkend vom 18. Juni 2019 an. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es auch Möglichkeiten geben wird, als Mieterin, als Mieter die Miete abzusenken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, so wie der Senat es nennt, eine Wuchermiete bezahle, dann kann ich demnächst, das ist dann erst ab Herbst 2020, zur Verwaltung gehen, zum Bezirk oder zur Stadtentwicklungsverwaltung. Wer das macht, ist noch nicht ganz klar und sagen, ich bin der Ansicht, aus den und den Gründen zahle ich zu viel Miete, ich zahle eine Wuchermiete, bitte prüft das. Und wenn das der Fall ist, dann muss die Miete abgesenkt werden.
Das hat ja lange gedauert, bis diese Einigung in der Koalition erzielt werden konnte. Es gab dann noch mal lange Verhandlungen am Freitag, bevor dann endgültig ein Kompromiss verkündet wurde. Worüber haben denn SPD, Linke und Grüne denn am Ende so lange und so zäh ringen müssen, dass es irgendwie fast die Koalition auf der Kippe stand, hatte man den Eindruck?
Ja, die Koalition stand auf der Kippe und da ging es speziell um diese Absenkungen. Das wollte die SPD auf keinen Fall und die Linke wollte es noch stärker, als es jetzt verankert ist, nämlich eine flächendeckende Möglichkeit, die Mieten abzusenken. Und da hat die SPD ganz klar gesagt, das ist nicht rechtssicher, das verstößt wahrscheinlich gegen die Verfassung und damit kommen wir nicht durch. Das wird beklagt werden. Das ist jetzt schon klar, dass es Klagen geben wird. Aber wenn wir kein Gesetz machen, was richtig gerichtsfest auch ist, dann scheitern wir damit und dann wird alles viel schlimmer.
Die Opposition in Berlin ist fest an der Seite der Kritiker, oder?
Auf jeden Fall. Die FDP tut sich da besonders hervor, aber auch die CDU, die sind wirklich ganz scharf. Die reden von Wiedereinführung des Staatssozialismus zum Beispiel und Enteignungen. Also da wird richtig Stimmung gemacht, also eigentlich auch von beiden Seiten, weil wir haben ja auf der anderen Seite auch noch eine Bürgerinitiative, die ein erfolgreiches Volksbegehren hinter sich gebracht hat, was ja fordert, dass große Vermieter, also die Wohnungen haben, mehr als 3000 Wohnungen haben, dass die künftig enteignet werden sollen. Dieses Volksbegehren wird gerade geprüft und diese Initiative, die hat im Grunde auch Rot-Rot-Grün vor sich hergetrieben.
Jetzt wissen wir ja alle, dass vor allem in Berlin einige große Konzerne seit Jahren in der Kritik stehen. Da geht es um Geschäftsgebaren, wo man wirklich sagt, boah, die fassen ihre Mieter richtig hart an, die vertreiben die aus den Wohnungen, wenn man es mal so formulieren will, durch Modernisierung und so weiter. Das haben wir alles miterlebt. Und sind denn jetzt diese großen Unternehmen vor allem von diesem Mietendeckel betroffen oder gilt das eben auch für viele andere, ich sag mal für private Vermieter, für Genossenschaften, für kleinere Unternehmen?
Das gilt für alle und genau das ist das Problem. Also nicht nur für die schwarzen Schafe, wie zum Beispiel die Deutsche Wohnen, sondern es gilt eben auch für die in Anführungsstrichen guten Vermieter, also in erster Linie dann für Menschen wie du und ich, die sich vielleicht eine Wohnung gekauft haben oder vielleicht auch zwei, die sie vermieten und die damit auch ihre Altersvorsorge abgesichert haben. Also da gibt es einige, die auch bislang sehr sozial mit ihren Mietern umgegangen sind und gesagt haben, wir erhöhen die Mieten nicht sehr stark, sondern immer nur ein bisschen, damit wir unser Auskommen haben. Also auch natürlich, auch diese Mieten werden jetzt gedeckelt und da gibt es eben das Problem, dass viele sagen, dann haben wir auch kein Geld mehr für die Modernisierung. Das betrifft auch besonders die Genossenschaften. Das finde ich einen interessanten Aspekt, weil im Grunde ja eigentlich die Wohnungsbaugenossenschaften immer fest an der Seite der SPD standen. Und die laufen auch Sturm jetzt gegen diesen Mietendeckel und sagen, wenn der kommt, dann haben wir zu wenig Geld, wir können nicht mehr investieren, wir können nicht neu bauen. Und das ist ja das große Problem, denn dass wir den Ärger haben mit den hohen Mieten, der hängt ja auch damit zusammen, dass wir zu wenige Wohnungen und zu wenige bezahlbare Wohnungen haben in Berlin.
Du hast jetzt einige Stichworte der Kritiker ja auch vorhin schon genannt, von diesem Bündnis, also die Investitionen würden zurückgehen, die Menschen in Berlin, die Mieter werden verunsichert, es wird ein Abbau an Arbeitsplätzen in der Bauwirtschaft geben. Jetzt kam noch hinzu, dass die Modernisierung des Bestandes vielleicht in Gefahr ist. Glaubst du, am Ende sind diese Argumente in der Sache das, was wirklich Befürworter und Gegner trennt? Oder sind es eben solche Stichworte wie die Wiederkehr des Staatssozialismus, Planwirtschaft, also dass der Staat quasi sich aufschwingt und entscheiden will, wie hoch eine Miete eigentlich sein darf und wie hoch sie nicht sein darf?
Das ist natürlich auch eine ideologische Diskussion und hört man zum Beispiel der Linken zu, die sind ja auch sogar für eine Enteignung. Das heißt, diese Idee, die die FDP zum Beispiel der Linken vorwirft, ihr wollt ja eigentlich wieder die alte DDR oder ihr wollt einen Systemwechsel, der trifft bei der Linken schon zu. Und die Linke hat ja auch da im Moment Aufwind, weil wenn man sieht, wie schwach die SPD ist und wie gut die Linke im Moment in Berlin dasteht, also wenn man nach fragt, wer ist der beliebteste Politiker, da ist das jetzt seit ein, zwei Jahren Klaus Lederer von der Linken, der Kultursenator, der steht bei den Beliebtheitswerten ganz oben. Das heißt, die Linke spürt da auch also viel Unterstützung in der Bevölkerung und dementsprechend trumpft sie da auch auf.
Und wenn das so ist, würdest du sagen, das ist ein ganz innovativer Weg, wie die Befürworter ja sagen. Das ist eine neue Möglichkeit, könnte sich vielleicht auch als Vorbild für andere Länder, für andere große Städte erweisen. Oder das ist quasi ein Rohrkrepierer, weil das geht jetzt erstmal jahrelang vor Gericht und am Ende werden wir feststellen, die negativen Folgen überwiegen doch bei weitem die positiven Effekte.
Also meine persönliche Meinung ist Letzteres und zwar auch deshalb, weil das jetzt wieder ein riesiger Verwaltungsaufwand wird. Also allein um diese ganze Geschichte mit der Absenkung jetzt möglich zu machen, müssen mindestens 250 Beschäftigte neu eingestellt werden. Das ist die Frage, wo nimmt Berlin die überhaupt her? Wir haben viele offene Stellen in der öffentlichen Verwaltung. Wie soll das gehen? Und wie funktioniert das dann auch mit der Absenkung? Ja, das ist ein riesiges bürokratisches Monster, was jetzt auch noch obendrauf kommt. Und ich bin sehr skeptisch, ob das funktioniert.
Und wenn das jetzt sowieso am Ende vor dem Verfassungsgericht landen wird?
Das wird es auf jeden Fall.
So, wenn das so ist, kann das überhaupt jetzt dann in Kraft treten? Oder hat das quasi aufschiebende Wirkung? Jetzt müssen alle erstmal die Füße stillhalten, bis ein Gericht am anderen am Ende dann das Bundesverfassungsgericht möglicherweise die Sache entschieden hat.
Ja, letzteres. Also das tritt mit Sicherheit in Kraft. Und dann wird es die ersten Klagen geben. Das wird sich dann durch die Instanzen hindurchziehen. Und am Ende haben wir dann ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Aber das kann natürlich dauern.
Das heißt, wir werden in ein paar Jahren immer noch über den Mietendeckel reden, Claudia.
Bestimmt.
Die Bundesregierung nach der Syrien-Invasion der Türkei in der Klemme, der Berliner Senat auf dem Weg zum Mietenstopp für 5 Jahre. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 21. Oktober. Feedback wie immer gerne unter der Tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.